Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening. In der heutigen Episode meines Podcasts haben wir das Vergnügen, Thomas Minder, den Inhaber des Küchenstudios Hattorf, zu begrüßen. Am Harzrand gelegen in Hattorf ist Thomas' Küchenstudio nicht nur ein Vorzeigebeispiel für ja auch energieeffizientes Bauen und Renovieren, sondern auch ein leuchtendes Beispiel für nachhaltiges Unternehmertum. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl Mitarbeiterbindung als auch regionales Engagement betont, steht Thomas Minder an der Spitze, ja, kann man glaube ich schon so sagen, einer grünen Bewegung innerhalb der Küchenbranche. Sein Engagement für Nachhaltigkeit und ein gesundes Arbeitsklima hat eine bemerkenswerte Resonanz auf den Arbeitsmarkt gefunden. Zum ersten Mal seit Jahren übersteigt die Anzahl der qualifizierten Bewerbungen die der verfügbaren Stellen in seinem Unternehmen. Heute teilt er mit uns, wie er es geschafft hat, sein Küchenstudio ja mit dieser grünen Energie nicht nur fit für die Zukunft zu machen, sondern auch zu einem begehrten Arbeitgeber in der Region zu werden. Thomas, habe ich etwas vergessen? Einen schönen guten Morgen erst einmal in deine Richtung.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Corinna. Und soweit ist das alles sehr gut. Und ich glaube, der Harz ist dir auch sehr vertraut. Du kennst sogar die örtlichen Gegebenheiten hier in der Region.
Ich weiß ganz genau. Die ist sehr bekannt. Und vielleicht für unsere Zuhörenden, die es nicht direkt zuordnen können, ja, am Harzrand gelegen, vielleicht zur weiteren Zuordnung oder Einordnung Südniedersachsen. Das können dann vielleicht noch einige Landkreis Göttingen dann entsprechend zuordnen.
Ja, Südniedersachsen passt sehr gut. Früher mal Landkreis Osterode und ist auch ein schönes Stichwort, weil in Südniedersachsen gibt es auch so einen schönen eine Laufveranstaltung, Laufserie. Das passt nämlich auch gleich mit zu diesem Thema, weil wir dort einmal persönlich teilnehmen und auch als Sponsor dieses Südniedersachsen Cups da aktiv sind. Und darüber natürlich sehr gut vernetzt sind in der Region und auf der persönlichen Ebene halt mit ganz vielen Menschen ins Gespräch kommen. Ja, und das ist halt wichtig.
Ja, also regionales Engagement entsteht auch durch regionale Vernetzung, der Dialog mit den Menschen vor Ort und Initiative zeigen, so würde ich es dann auch übersetzen, oder?
Ja, genau. Und halt auch vor die Tür gehen, also auch rausgehen. Das ist also gerade für Unternehmer, stellt man ganz oft fest, wir gehen, also viele, das habe ich auch in der Phase gehabt, morgens in unseren Betrieb und gehen abends wieder raus. Und beim Friseur erfährst du eigentlich, was passiert ist am Tag hier im Ort oder in den letzten Wochen. Also den Blick nicht nur auf den Betrieb, sondern auf die ganze Region und auf das Umfeld zu lenken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht einigen will.
Ja, das ist ein schönes Intro, Thomas, aber lass uns vielleicht mal damit beginnen, dass du mal aus deiner Perspektive Unternehmer, ein Stück weit bist du auch, so würde ich dich betiteln, Zukunftsvisionär, dass du einfach mal auch beschreibst, was sind denn aktuell Herausforderungen für mittelständische Arbeitgeber, wenn wir das vielleicht mal aus deiner Unternehmerperspektive auch beleuchten. Wie beschreibst du den Status quo im Wettbewerb um Talente und Fachkräfte?
Also erstmal muss man mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe kommunizieren. Man muss sie in die Entscheidung mit einbinden. Und ja, das ist ein Weg dahin gewesen. Das war auch sehr kritisch. Also ich habe diese Firma nicht im Ursprung gegründet, dieses Küchenstudio in Hattorf. Hatte schon mal einen früheren Inhaber. Ich habe also das Personal übernommen. Und jetzt war also die erste Aufgabe, diese Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise. Also da muss erstmal Vertrauen geschaffen werden. Das war auch nicht selbstverständlich. Und am Anfang war es sogar so, dass bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin großes Fragezeichen war, ob sie überhaupt in dem Betrieb bleiben. Und ich habe die halt dann in meine Pläne eingeweiht. Also ich habe immer nicht im Stillen gedacht, sondern laut gedacht, weil ich da auch eher extrovertiert bin, und habe die aber immer eingeladen, halt mitzumachen. Und als es dann daran ging, irgendwann neue Talente für diesen Betrieb, also wie gesagt, übernommen habe ich das 2012 mit 5 Mitarbeitern und wir waren dann in der Spitze 10 Jahre später 15 Mitarbeiter. Also wir haben diesen Standort dann verdreifacht. Und geholfen hat im ersten Step tatsächlich die Zulieferindustrie, die Industriepartner, weil die kommen ja innerhalb unserer Branche rum, weil wir sind sehr spezialisiert. Also ich kann nur spezielle Kräfte in diesem Bereich einstellen, das wird auch oft sehr unterschätzt. Also viele sagen, ja, das kann ich ja auch, so eine Küche verkaufen. Das ist aber halt nicht ein Brötchen, sondern da steckt in architektonische Meisterleistung dahinter und da braucht man technisches Verständnis. Und also auch die Mitarbeiter, die jetzt aktuell noch hier sind, ich habe mittlerweile auch durch Ruhestand einige der Ursprungsmitarbeiter nicht mehr an Bord, was ich auch sehr bedauere, weil das richtig Spaß gemacht hat mit denen. Und die Empfehlung kam dann über die Industrie. Das heißt also, irgendwo sitzt jemand, ist mit seinem Arbeitgeber und das ist auch nicht mehr zufrieden, weil der vielleicht irgendwo nicht zugehört hat. Also so war es in einigen Fällen. Und die sprechen dann die Industriepartner an. Du, ich möchte mich verändern, wo kann ich dann hingehen? Und dann ist das in den letzten Jahren immer mehr und mehr. Also das haben auch viele berichtet. Ja, also wenn du dich wirklich verändern willst und wenn du dich entfalten willst, dann geh nach Hattorf. Also da, so ist das tatsächlich angefangen und so ist das entstanden über diesen Weg.
Ja, okay. Also wirklich über regionale Vernetzung, über regionale Empfehlungen hast du dann entsprechend das Personal rekrutiert.
Ja, genau. Und auch die Industriepartner, das Gefühl haben wir, kommen sehr gerne hierher. Also nicht mit einem Bauchweh. Das war halt früher auch mal anders. Und also über dieses Netzwerk hauptsächlich innerhalb der Branche. Das war so der erste Schritt.
Ne? Wie beschreibst du denn die größten Herausforderungen in Zeiten von Fachkräftemangel und auch vielleicht einer veränderten Arbeitgeberrolle, eure Position?
Ja, also wir haben so ein Leitmotiv, was ich auch mit den Mitarbeitern damals, das gilt also in alle Richtungen. Also unser Slogan, der auch draußen am Eingang hängt, ist fair in Rat und Tat. Und ich glaube, das kann man aufschreiben, aber das muss man halt auch leben. Und das beschreibt ja diesen fairen Umgang miteinander. Aber eine große Herausforderung ist jetzt für uns, ich sage jetzt mal Senior, hört man zwar nicht gerne, aber wir müssen uns öffnen für diese junge Generation. Wir müssen halt da mal genauer hingucken. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Herausforderung, denn wir müssen wieder in der Gesellschaft mehr den Blick auf die Ausbildung weg vom Studium auch hinkriegen, weil wir haben unheimlich viele junge Menschen, die nicht aus eigenem Antrieb, sondern vielleicht aus Antrieb, also auch meiner Generation, in ein Studium gelobt werden, was sie vielleicht gar nicht wollen. Oder also ich bin der Meinung, wir müssen mit den jungen Menschen anders vielleicht die Perspektiven aufzeigen. Und weil viele sind auf die Arbeitswelt schlicht gar nicht vorbereitet. Ne? Also wenn die hierher kommen und auch hier im Bürobereich, kann ich das nur mal so sagen, wenn die das erste Mal damit konfrontiert werden, mit Aufgaben, die für uns früher in der Ausbildung selbstverständlich wären, wie mal einen Besen in der Hand nehmen oder einen Wischlappen, das wird denen abgenommen zu Hause. Und das ist die größte Herausforderung, hier das hinzukriegen, auch auf Augenhöhe, mit Motivation, diese jungen Menschen in unser Team zu holen. Und also Stück für Stück da reinzubringen. Ja, und dann darf man sich auch nicht scheuen, da, ich sag mal, auch rechts und links zu gucken. Da gibt es ja verschiedene Institutionen, die einen da unterstützen. Junge Wilde Akademie oder so, wo also auch so Persönlichkeitsentwicklung dann stattfinden können. Und die sind, also wenn du tagtäglich mit jemandem hier im Büro arbeitest, dann hast du ja so eine festgefahrene Meinung. Und wenn mal wer anders nochmal drauf guckt, wenn man sich auch externe Hilfe oder Unterstützung holt, das schadet also auf keinen Fall.
Naja, okay. Und wenn wir mal auf die Themen auch ESG und Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, ich habe es ja eben so in der Anmoderation auch schon sehr deutlich anklingen lassen, dass du da wirklich den Fokus seit vielen Jahren darauf gerichtet hast. Wird es eher als Last wahrgenommen bei vielen Arbeitgebern oder erkennen schon deine Unternehmerkollegen, dass es auch ein Booster sein kann? Vielleicht kannst du einmal so auf die allgemeine Perspektive eingehen und dann auch speziell auf deine Einschätzung und Meinung?
Also das ist ein Prozess, sag ich mal, und ja, diese ESG, also vielleicht auch für alle Zuhörer nochmal übersetzt, die ökologische und soziale Steuerung oder Führung, also so kann man das mal, oder halt auch die Umwelt, aber wie gesagt, es geht halt auch das um das Soziale, und das war irgendwann entstanden, auch witzigerweise in einer Arbeitsgruppe, also wir haben hier viel gemacht, wir haben dieses Gebäude
In also einer internen Arbeitsgruppe bei euch im Unternehmen?
Nee, es gibt halt auch in der Branche gibt es verschiedene Unternehmer, die sich regelmäßig treffen. Das steht jetzt auch im nächsten Monat wieder an. Und da machen wir Geschichten wie Best Practice. Das heißt also, wir tauschen uns dort auf und das macht auch nur Sinn, wenn man das ehrlich macht und das Thema halt vorbereitet. Und ein Teil dieser Themen, also ich sage jetzt mal so, Elektromobilität war ja sehr verrufen, ist auch heute immer noch, gibt es zwei Lager, aber da muss man sich intensiver mit beschäftigen. Habe ich dann auch mal über einen Lehrgang viel gelernt, was ich vorher auch nicht wusste. Man hat immer so eine vorgefasste Meinung, die uns irgendwie über den Mainstream vorgelebt wird, haben aber das Hintergrundwissen oft nicht und das halt mitzunehmen. Und ich hatte, also in dieser Arbeitsgruppe hatte ein Kollege halt mal ein Thema aufgemacht. Da ging es darum, unseren Point of Sale attraktiver zu machen für die neuen Kunden, Ladestationen zu machen an unseren Point of Sale, also an unserem Geschäft. Und dann habe ich mir dieses, also ich habe mir so eine Selbstverpflichtung auferlegt, wenn ich von den Arbeitsgruppen zurückkomme, immer ein Thema umzusetzen. Und wie gesagt, das war im Jahre 2019. Unsere Tagung war im Februar und im Juni hatten wir zwei Wallboxen hier am Standort in Hattorf installiert und auch eine PV-Anlage, so dass wir also tatsächlich den Großteil des Stroms wirklich aus der Sonnenenergie in die E-Fahrzeuge, das war eigentlich der Anspruch, den wir hatten, weil die auch tagsüber aufgeladen werden. Und der Nebeneffekt am Ende war, dass wir mittlerweile eine Autarkiequote haben von 45% für den gesamten Betrieb.
Oh, das ist erstaunlich.
Also das war so ein Nebeneffekt und Photovoltaikanlage. Also da habe ich auch schon früher mal an anderen Objekten was gemacht, war für mich halt auch kein neues Thema. Ja, aber auch das hat mir wieder eine Tür und Tor geöffnet. Es gab dann hier in der Schule in Hattorf, so bin ich auch an Nachwuchskräfte gekommen, kriegte ich irgendwann eine Einladung, weil man hat das ja mitgekriegt und da gab es eine Technikklasse oder wie man das nennt. Wir kannten das früher so in der Schule auch mit Werken und so, aber heute ist Technik auch ein bisschen anders. Und dort wurde ich dann eingeladen. Ich hatte das sowieso auf meiner Agenda. Ich wollte persönlich hier in die Schule in Hattorf gehen, in die allgemeinbildende Schule, um mich da mal vorzustellen, um den Betrieb vorzustellen. Und zeitgleich kam irgendwann mit dieser Idee, also wenige Wochen, eine Einladung von dem Lehrer, der diese Gruppe hatte, weil die gerade dieses Thema hatten, Elektromobilität, Nachhaltigkeit. Und dann wurde ich geladen als Gastreferent in diese Klasse und hatte halt dort das Glück, dass halt auch andere Referenten da waren. Also die Klasse hat was gelernt, ich habe was gelernt, habe dann auch im Anschluss an diese Veranstaltung sogar junge Menschen hier mit hernehmen können. Also dir fallen ja dann als Referenz so ein paar auf, wo du sagst, jo, die sind wach, die sind dabei. Die lädst du dann ein, in den Betrieb zu kommen, die kommen dann mit, dann kommst du in ein persönliches Gespräch und jetzt kommt eine Riesenhürde für unsere kleinen Unternehmen. Ich habe dann ganz offensiv die angesprochen, auch dass wir, was wir hier alles ausbilden. Und dann war so, nee, ich fange doch nicht in so einer kleinen Firma an. Also bei den jungen Menschen ist das oft so, die müssen dann in so ein großes Unternehmen. Und die Individualität, die Förderung des Einzelnen, das muss man auch nochmal den Mitarbeitern vielleicht oder den zukünftigen Auszubildenden, die sind ja deutlich flexibler und viel breiter aufgestellt, wenn sie in so ein kleines mittelständisches Unternehmen kommen, als wenn die, also das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, und in so einem großen Unternehmen kriegen, wo teilweise die ja im ersten Jahr gar nicht an echte Arbeit kommen, sondern wo es ja innerhalb der Betriebe sogar Klassen gibt. Also gab es ja hier in Göttingen Sartorius, ein Riesenunternehmen. Die haben also den Markt abgefegt, gerade mit jungen Leuten, weil die einfach geglaubt haben, je größer die Firma, desto besser habe ich das als Arbeitnehmer. Ja? Und da müssen wir halt einfach Werbung machen, welche Möglichkeiten wir bieten. Und wir haben dann auch gerade, was die Ausbildung hier im kaufmännischen Bereich angeht, haben wir dann da auch mal was zusammengeschrieben und haben dann auch gesagt, dass es mit der Ausbildung nicht zu Ende ist, sondern dass man dann ja auch noch mal hinten eine weitergehende Ausbildung, die wir dann mit begleiten, machen kann. Also Handelsfachwirt oder solche Geschichten. Ne?
Okay. Ist ja ein ganz wichtiger Impuls, Thomas, dass wir vielleicht auch hier mal in unsere Zuhörerschaft auch diese Erkenntnis weitertragen, dass oftmals eine falsche Vorstellung bei den zukünftigen Bewerbern, Kandidaten, Auszubildende oder wie auch immer Fachkräfte teilweise herrscht und vielleicht auch durch eine verstärkte Kommunikation ja dieses falsche Verständnis erstmal korrigiert werden muss und die Vorteile eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens wirklich nach außen getragen werden muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning, was wir auch entsprechend weitergeben können.
Ja, es ist auf jeden Fall auch persönlicher und familiärer, ne? Und klar, also wenn der Auszubildende kommt und wir sind jetzt hier, ich sag mal, zurzeit noch 8 Mitarbeiter im Bürobereich, also Planung, also Backoffice, alles, was dazugehört, da kennt man sich halt, ne? Und das wir auch, wenn wir jetzt im Austausch mit unserem Auszubildenden sind und mal hinterfragen, wie ist das denn in der Schulklasse oder wie machen das die anderen, also dann hört man das auch, dass es also einige Auszubildende in größeren Betrieben da nicht so gut getroffen hat, ne? Weil die gar nicht die ganze Struktur kennen, den ganzen Betrieb überblicken. Und das finde ich eigentlich, ja, dies im persönlichen Austausch auch. Man ist wirklich dichter dran an den jungen Menschen in so einer kleinen Einheit.
Ja, sag mal, eure Initiativen, wie jetzt eben gerade die beschriebene Anschaffung der Ladesäulen, die PV-Anlage, deine autarke Versorgung des Unternehmens oder teils autarke Versorgung, wird das auch von Kunden honoriert? Hast du auch wirklich das Gefühl, das wird wahrgenommen und es wird auch dir positiv angerechnet, zugeschrieben?
Ja, also sowohl positiv als auch leider manchmal negativ, das betrifft aber diesen Mainstream zum Thema Elektromobilität, aber es ist okay. Ganz witzig.
Ja, das polarisiert das Thema.
Ne, ja, wir bieten, ja, aber witzig ist, wenn dann der Nachbar irgendwann sagt, also gab es auch so eine Begebenheit, ne, der kommt am E-Bike an mir vorbeigefahren und macht mich an wegen des E-Autos. Ich sage, und dein Fahrrad ist anders, sage ich. Und das ist halt so dieses, und die Dinger boomen ja auch. Natürlich, also wichtig ist, dass man sich da mit den Hintergründen beschäftigt, warum das so ist, wo die Vor- und Nachteile liegen und dann also auch aufklärt, ne? Also ich habe zum Beispiel so ein Thema, wenn Leute dann sagen, halt, das ist ja gar nicht umweltschonender, weil die das Hintergrundwissen nicht haben und ich stelle dann nur so eine Frage, hat man auch auf dem persönlichen Umfeld, wo ich dann sage, naja, was ist denn der Vorteil an deinem Verbrennerauto? Ne? Also wirklich dann, dass man dann versucht, freundlich mit denen ins Gespräch zu kommen. Und da gibt es so eine Geschichte, und das habe ich halt aus dieser Schule mitgenommen, wo ich halt als Gastreferent war und jemand halt über diese Elektromobilität und was damit zusammenhängt, referiert hat. Und wenn man dann zum Beispiel diesen Gesprächspartner sagt, Mensch, um 1 Liter Treibstoff herzustellen, also egal ob Diesel oder Benzin, muss die Industrie, also über Ölförderung, über Raffinerien, Sie müssen schon mal 11 kW Energie aufwenden, um 1 Liter Treibstoff herzustellen. Und mit 11 kW, die ich aus der Sonne gewinne, fahre ich mal so eben 65 Kilometer weit. Das schaffst du mit 1 Liter Sprit nicht. Also in der Herstellung, glaube ich, nehmen die Autos sich nichts. Ich glaube nicht, dass da der Verbrenner oder das Elektroauto so wahnsinnigen Unterschied in der Produktion und Herstellung macht. Natürlich, Thema ist diese, ich sag mal, Lithiumgewinnung oder Ernte. Aber besser ist es auch nicht, wenn so ein Öltanker havariert und hunderte von Lebewesen am Strand. Also man muss immer das Gesamte sehen, immer so runterbrechen auf das Einzelne. Also wenn die Leute offen sind, reicht es oft einfach das zu spiegeln, wie viel Energie die dann eigentlich schon aufgewendet haben, um dass ihr Auto überhaupt sich bewegt. Also das mal ins Verhältnis zu setzen. Also da ist viel Aufklärungsarbeit nötig,
ja,
denke ich mal.
Okay, aber du hast da ja schon eine Vorreiterrolle eingenommen. Und die kann dir erstmal keiner nehmen. Und jetzt liegt es natürlich daran, das weiter ja nach außen zu kommunizieren. Wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen, inwiefern das für deine Arbeitgeberpositionierung auch entscheidend ist. Aber vielleicht können wir erstmal so grundsätzlich damit anfangen, wenn wir über ja Employer Branding, also die Vermarktung als Arbeitgeber oder auch die Positionierung als Arbeitgeber sprechen. Da unterscheiden wir einmal so den Bereich der Bewerberreise und dann auch der Mitarbeiterreise. In der Bewerberreise sind die möglichen Kandidaten, die Bewerber noch nicht angestellt. Sie haben noch nicht den ersten Arbeitstag, sondern du versuchst sie zu rekrutieren und dann auch natürlich zur Vertragsunterschrift zu kriegen, so würde ich es mal abkürzen wollen. Und alles dann ab dem ersten Arbeitstag, das ist dann diese Mitarbeiterreise, Employee Journey. Was würdest du denn sagen, in welcher Phase seid ihr denn besonders gut aufgestellt? Oder würdest du sagen, das ist ausgeglichen? Ihr habt da wirklich Lernkurven in beiden Feldern. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also erstmal dieses Gespräch ist wichtig, dieses persönliche Kennenlernen und auch diese Gespräche zu führen, also das habe ich auch gehabt, dass dann, du hattest das ja eingangs gesagt, also es gab jetzt wirklich Phasen, auch gerade jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren war das auch wieder so, wo wir mehr Bewerber hatten, als wir eigentlich Stellen frei hatten. Und ich habe dann aber immer ein Gespräch geführt mit den Menschen, ja, weil ich sage, Mensch, es passt zwar jetzt nicht, aber vielleicht passt es, und dann ist man schon mal im Gespräch. Und ja, eine Mitarbeiterin ist auch durch so ein Gespräch heute noch hier auf jeden Fall, ne, definitiv. Und die letzten 2 Gespräche, die wir in der Richtung hatten, da war aber auch, das muss ich halt auch sagen, du kriegst ja dann auch Bewerbungen von Menschen, die dann kommen, wo du das Gespräch machst und du weißt nach, also es dauert keine 5 Minuten, die passen eigentlich nicht zu uns. Also auch das gibt es. Und da muss man halt auch da offen und ehrlich sagen und muss sagen, passt hier nicht, aber trotzdem schönen Dank fürs Gespräch. Aber also auch da offen raus, die nicht hinhalten.
Das ist der also eine Ehrlichkeit Punkt. Und Transparenz dann.
Ja, und der zweite Punkt ist, dass wenn der Mitarbeiter dann, ich sag mal, am ersten Tag hier ist, dass man da nicht überrascht ist. Also, ups, da ist ja neuer, wo setzen wir den jetzt hin? Sondern
das vorbereitet.
Genau, dass das vorbereitet ist. Und das hatten wir auch jetzt gerade jetzt bei unserem aktuellen Auszubildenden. Da hatten wir sogar einen kleinen Präsentkorb. Und der hat dann auch, wir haben durch diese Läufer-Community, wo wir sind, statten wir öfter mal den Verein mit Laufjacken oder leicht bekleideten T-Shirts und solchen Sachen aus. Also da hatten wir dann auch mit Logo für ihn was. Kann auch jeder Mitarbeiter, der das haben möchte, kriegt ein Poloshirt mit dem Logo drauf, dass man auch nach außen als eine Einheit auftritt. Also es geht hier nicht um eine Uniformierung, also es ist alles freiwillig, aber das wird doch gut angenommen, und das Gleiche ist auch im gewerblichen Bereich draußen, die Mitarbeiter, ne, wenn die dann kommen, dann wird entweder vorgeklärt, was habt ihr für eine Kleidergröße, was braucht ihr für Schuhe. Also auch die Mitarbeiter werden von uns da ausgestattet, und gerade wo das im Bereich der Montagetruppe dann vorwärts ging, ja, dann musst du halt das Werkzeug anschaffen, das muss da sein, du musst den Fahrzeugpool erweitern, weil wenn das Unternehmen wächst, ne, und dann auch einfach zu sagen, hier, mach eine Liste, was brauchst du. Also auch nicht, dass man denen was vorsetzt, das höre ich auch. Ich habe Bewerber hier gehabt im gewerblichen Bereich, also Montage, der mir dann berichtet hat, er hat keine Lust mehr auf das Billigwerkzeug, weil sein Chef kauft im Discounter, wenn er im Angebot ist, Werkzeug ein. Aber wir sind Fachkräfte, wir sind keine Hobbyhandwerker. Also das spielt auch eine große Rolle für die Kolleginnen und Kollegen, ne? Also ich will jetzt keine Marken sagen, aber da hat so jeder sein Steckenpferd, was der für ein Elektrowerkzeug haben möchte. Und aber auch das, solche Gespräche hatte ich, wo die sagen, das ist mir wichtig, dass ich auch das vernünftige Handwerkszeug an die Hand kriege. Ne? Also nicht, dass die auch noch, ich sag mal, ihren Akkuschrauber von zu Hause mitbringen müssen. Gibt es in der Branche tatsächlich auch.
Ja, okay. Nee, das sind dann wahrscheinlich eher die Ausnahme, die schwarzen Schafe. Das ist spannend. Das gibt es ja auch auf der anderen Seite, wenn man kaufmännische Berufe oder auch IT-Berufe denken, dass dann natürlich auch die Auswahlmöglichkeit hinsichtlich des technischen Equipments ja besteht. Ne? Und genauso müsst ihr es natürlich dann auch im handwerklichen Bereich denken. Du hast eben gerade eine ganz wichtige Phase angesprochen, dieses Onboarding, oder es fängt ja manchmal schon früher an, quasi vor diesem ersten Arbeitstag. Das hast du auch gerade beschrieben. Wir fragen frühzeitig an, wie ist die Kleidergröße, dass wir nicht am ersten Arbeitstag anfangen, die Sachen zusammenzusuchen oder zu bestellen, sondern dass ihr im Rahmen des Preboardings auch euch schon überlegt, wie begeistern wir vor dem ersten Tag? Weil wir müssen natürlich auch eine ganz wichtige Gefahr abwenden, dass nämlich der Vertrag nicht widerrufen wird. Und ja, das ist tatsächlich, diese Nichterfüllung von Arbeitsverträgen ist in den letzten Jahren schon zu einem Risiko geworden. Und deshalb ist diese Preboarding-Phase so wichtig. Und dann natürlich mit dem ersten Arbeitstag das Onboarding, wie integrieren und motivieren wir dann auch die Neuen? Wie integrieren wir sie in die Mannschaft? Das sind ja ganz wesentliche Aspekte. Was sind denn eure Highlights, wenn wir auf die Mitarbeiterreise oder das Mitarbeitererlebnis schauen? Du hast ja vorhin schon eingangs auch gesagt, du versuchst deine Mitarbeitenden wirklich mitzunehmen. Du versuchst laut zu denken, einzuladen zum Dialog. Dein regionales Engagement, das hatte ich auch so als Teambuilding-Maßnahme, glaube ich, auch verstanden. Aber führ es gerne nochmal aus, Thomas. Was sind da so eure Highlights im Bereich der Mitarbeiterbindung?
Also ich sag mal, ein riesengroßes Highlight, das ist so banal, wie es klingt, also alle, die jetzt hier im Küchenstudio sind oder auch wenn unsere Küchenmonteure hier am Standort sind, das ist tatsächlich so 12.30 Uhr, dass wir uns alle bei uns hier in unserer Aktivküche, wo man auch kochen kann, das ist gleichzeitig Ausstellung, und dass man sich da trifft. Und auch gerade die, die neu hierher kommen, da hat früher, wo die gearbeitet haben, jeder für sich an seinem Schreibtisch eine Mittagspause gemacht. Und dann gab es irgendwann mal, also wir brauchen zum Beispiel gar keine angesetzten Meetings oder ganz wenig, weil die Mannschaft trifft sich um 12.30 Uhr hier, ja. Der eine bringt sein Essen von zu Hause mit, andere hat sich so eine Gruppe ergeben, wo ne, jeder mal Brötchen mitbringt. Und das ist tatsächlich, das hat uns auch über die Pandemie getragen, weil ja, diese sozialen Kontakte waren dann hier bei uns auf diese geschlossene Gruppe, ne, weil mit unseren Kunden haben wir hier auch dann uns über Videocall, haben wir Küchen geplant. Ja, weil unsere Läden ja zwangsgeschlossen wurden, aber so hatten wir unsere Gruppe, und das ist also ein riesen Highlight. Und auch wenn jetzt ein Thema ansteht, dann sind immer alle eingeladen, so ein Thema mitzubringen, und das wird dann immer direkt im Anschluss, ne, bei dem letzten Kaffee wird dann so ein Thema angesprochen, was halt wichtig ist, was Neues ist oder wie bestimmte Dinge, was sich verändert. Und das ist tatsächlich eine feste Größe.
Ja, und vielleicht ganz kurz als Ergänzung, finde ich total spannend, so eine gemeinsame Mittagspause, das als festen Bezugspunkt zu finden. Da habe ich neulich auch ein Beispiel von einer amerikanischen Bank gelesen, die wirklich ganz bewusst ihre Mittagspausen in der Organisation synchronisiert haben. Also nämlich genau das, die Mitarbeiter machen das nicht versetzt, isoliert für sich, sondern man versucht wirklich, die Teammitglieder an einen Tisch zu bringen und so ein bisschen diesen informellen Rahmen zum Austausch oder für eine bessere Austauschplattform auch zu nutzen. Also von daher tolles Beispiel, was ja auch, und da müssen wir mal so ehrlich sein, Thomas, ganz einfach umzusetzen ist. Ohne viel Aufwand, man kann da schnell eine Routine auch erreichen.
Ja, das ist sogar so, du hast manchmal Kunden, die dann auch, wir machen ja da viel auf Termin, und da versucht man schon immer möglichst keinen Termin zu machen, der in diese Mittagspause reinplatzt. Also da ist okay. Jeder immer, die ist mittlerweile ja, jedem Mitarbeiter so heilig, aber natürlich letzten Endes leben wir auch vom Verkauf, also dann geht man auch schon mal den Weg, aber mittlerweile haben wir auch, das Geschäft ist, also offizielle Zeiten sind 9.30 Uhr bis 18 Uhr, ist auch durchgehend. Wir haben dann aber einfach ein paar Dinge gemacht. Wir haben dann, weiß ich gar nicht, vor 2 Jahren einen Anrufbeantworter, weil das war wirklich so, dass dann in der Mittagspause permanent das Telefon klingelt und einer immer weglief. Ja klar, der hat vor der Mittagspause noch eine E-Mail an Kunden geschrieben und schwupps, der ruft dann zurück. Also haben wir dann gesagt, diese Mittagspause ist uns so heilig, wir schalten jetzt einen Anrufbeantworter ein. Und auch nur mit einer Ansage, übrigens auch abends nach Geschäftsschluss ist unser Anrufbeantworter nur mit einer Ansage. Das heißt also, der Kunde kann außerhalb der Geschäftszeiten sein Anliegen gar nicht auf diesem Anrufbeantworter hinterlassen, sondern nur während der Geschäftszeiten. Ja, weil das spart viel Ressourcen, ne? Weil wenn du nämlich morgens erstmal eine halbe Stunde deinen Anrufbeantworter abhörst und da hinter den Leuten hinterher telefonierst, vor allem, also schnell das Thema zu Ende, aber ich sage da gleich nochmal was zu diesem Anrufbeantworter. Sehr interessantes Thema. Das heißt also wirklich 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr läuft ein Band, und auch das ist positiv aufgenommen worden von den Kunden, weil ne, da ist ein Spruch drauf, wir stärken uns gerade, neue Energie für und
ja,
so weiter.
Ja, schön. Man kann es ja und positiv verpacken, oder?
Genau, auch da ist halt keiner ja böse. Das ja, war genau. Also ein Schritt. Und ein zweiter Schritt war, dass wir einfach auf unserer Homepage und auch die so angegliederten, wo die Leute so gucken, den Öffnungszeiten, haben wir dann einfach, die gibt es zwar nicht wirklich, diese Geschäftszeit, aber da haben wir dann einfach eine Mittagspause eingetragen. Und dann merkt man tatsächlich, es kommen jetzt wirklich mehr Leute, halt nicht mehr dann um Punkt 12 oder 12.30 Uhr, sondern die geben das ja ein in ihr Smart-Gerät, googeln oder wie man immer so schön sagt, sich hierher. Und dann sehen die, oh, geschlossen oder Öffnungszeiten, das wird ihnen ja angezeigt. Und auch das hat deutlich dazu geführt, dass wirklich weniger Leute genau in der Mittagspause hier den Laden betreten. Also das kann man drumherum bauen, ne, weil uns das halt heilig ist. Und ja, aber ich will das nochmal kurz zu dem Anrufbeantworter sagen, dann können wir auch gleich nochmal in das andere Thema einsteigen. Also wir hatten so Fälle wie, dass um 19 Uhr ein Kunde auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, dass der Maler nicht fertig geworden ist und dass die Monteure morgen früh nicht kommen können. Ja, das Zeitfenster, wenn der 19 Uhr auf den Anrufbeantworter spricht, das Büro macht 9.30 Uhr auf, die Monteure sind um 8 bei dem vor der Haustür. Ja, und dann sagt er, nee, ich habe doch von AB gesprochen. Und deswegen, ja, wir haben auch ein Handy hier im Betrieb mit, ich sag jetzt mal, WhatsApp, weil wir wollten das eigentlich gar nicht, aber der Kunde wünscht sich das. Ne? Der könnte ja genauso gut mit seinem Smartphone eine Mail schicken. Es ist der gleiche Aufwand, können die aber nicht oder wollen die nicht, sagen wir es mal so. Und da ist das auch so, dass wir da oben in den Status reingeschrieben haben, dass dieses Gerät nur von 9.30 Uhr bis 16 Uhr bedient wird. Ja, also jeder, der da was reinschreibt, weiß genau, das wird morgen früh gelesen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
Das Thema Erwartungsmanagement, ja. Mhm.
Genau, diese klare Kommunikation, weil die Gesellschaft ist das gewohnt. Ich mache was online, ich drücke auf den Knopf und hinten raus passiert was. Und das ist natürlich dann bei Betrieben, die genau darauf angewiesen sind. Wir sind ja Dienstleister zum Anfassen. Natürlich bespielen wir auch das Thema, dass wir alle diese digitalisierten Sachen mitnehmen. Aber man muss mit uns schon noch auch als Dienstleister, weil das braucht eine gewisse Vorbereitung. Ich habe ja jetzt nicht 5 Monteure im Regal, die ich, wenn ein Kunde die holt, haben will, aus dem Regal hole und ihm zuschicke, sondern ich muss ja meine Mitarbeiterressourcen planen. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Also das betrifft jetzt die Crew, die hier drin ist. Und es gibt ein ähnliches Ritual für unsere Fachkräfte draußen in der Montage. Die kommen alle morgens früh hierher. Gegen 6.30 Uhr sind die alle da. Haben die sich selber gewünscht. Also wir hatten früher eine Arbeitszeit von 7 bis 16 Uhr. Und das kam aus den eigenen Reihen, ob sie denn nicht um 6.30 Uhr anfangen könnten und um 15.30 Uhr Feierabend machen können.
Also ihr seid mehr so die Frühaufsteher in Hattorf und
Umgebung. Die gewerblichen Mitarbeiter. Die anderen sitzen ja, also wir sitzen teilweise hier bis 19 Uhr mit Kunden, aber deswegen kommen nicht immer alle in der Form zusammen, aber da hat sich auch so ein Ritual ergeben, die kommen um 6.30 Uhr, die beladen dann die Fahrzeuge und wenn das abgeschlossen ist, dann gehen die auch in genau diesen gleichen Raum, wo wir Mittag sind, machen sich da einen Kaffee, tauschen sich aus, also die haben praktisch da schon mal ihre erste Frühstückspause und jetzt eher kann man mal so nennen, also so eine vorgezogen, aber das machen die, dann kommen die in Austausch, weil die auch in unterschiedlichen Gruppen dann das Haus verlassen. Und so haben wir jetzt da ein oder zwei Brückenbauer, die nämlich sowohl morgens als auch mittags mit am Tisch sitzen. Ja, das ist also zum Beispiel unser Service- und Montageleiter. Der sitzt also morgens mit den Jungs am Tisch und sitzt mittags mit den anderen am Tisch. Und das sind in der Regel immer auch, also wir haben auch noch einen Küchenplaner, der das nutzt, morgens mit in diese Runde zu kommen. Ich mache das auch, wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich mit denen in Austausch gehen will. Ich nehme mir natürlich dann auch vor, wenn ich dann auch morgens um 7 da bin, um 16 Uhr zu gehen, klappt immer nicht. Da sind wir dann wieder bei Selbstführung, weil ich muss das vorleben, damit meine Mitarbeiter mir folgen. Da gab es ja auch einen Podcast bei dir vor kurzem. Also ich muss das vorleben, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte. So, und wir haben also, wie gesagt, 2 Kollegen, die in dieser Morgensrunde sitzen und in der Mittagsrunde sitzen und somit eine Brücke bauen und auch das Anliegen gegenseitig, wechselseitig halt vortragen können. Wir haben es auch schon gemacht, dass alle Mitarbeiter dann morgens um 7 an den Tisch gesessen haben, weil wir halt mal ein Thema hatten, wo wir uns gemeinsam austauschen wollten. Oder halt gemeinsame Schulungen. Also wenn wir Schulungen von der Industrie angeboten kriegen, die man auch hier bei uns im Hause durchführen kann. Das haben wir mehrfach gemacht schon. Das heißt also, es wird dann dieser Tag, an dem diese Schulung hier in-house stattfindet, der wird geblockt. Es werden keine Kundentermine gemacht, sowohl für die Montage nicht, als auch in der Beratung. Und dann sitzt das gesamte Team, also alle Mitarbeiter, hier gleichzeitig in der Schulung. Also das ist das, was ich auch ein Stück weit als Highlight bezeichnen würde. Und dann gibt es noch individuelle Geschichten. Das heißt, es gibt ja verschiedene externe Dienstleister, Leaders Akademie, Helfrecht, Junge Wilde Akademie, wie die alle heißen. Und da haben wir Team-Events schon mal gebucht, unter anderem. Oder aber auch, ich sag mal, 360-Grad-Führungskräftetraining habe ich.
Ja, also Thema Personalentwicklung und Teambildung.
Genau, und da habe ich die halt eingeladen. Es gab Leute, die sind dann zum Probetraining gegangen, haben gesagt, das ist für mich nichts, ich möchte das nicht. Dann gehen die halt nicht hin, aber andere Mitarbeiter, die durchlaufen das dann. Und die kommen dann auch wieder und sagen, jetzt weiß ich, warum das so ist. Jetzt weiß ich, warum du so und so bist. Weil das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Manchmal hilft es, wenn ein Externer ja eigentlich inhaltlich das Gleiche sagt, aber es ist eine andere Person. Das ist wie mit Hausaufgaben mit den eigenen Kindern, ist manchmal nicht so einfach.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Aber wir sind da noch an den Anfängen. Unser Sohn ist in der 2. Klasse. Da lässt sich das alles noch gut gestalten und begleiten. Thomas, hilft dir denn dieses große Thema Nachhaltigkeit, was wir vorhin ja auch schon so besprochen haben, hilft dir das im Rahmen der Rekrutierung und der Mitarbeiterbindung? Spielt das eine Rolle für deine Arbeitgeberpositionierung und Mitarbeiterrekrutierung?
Also eine ganz große Rolle spielt, dass ich das seit vielen Jahren lebe. Jetzt haben wir noch die Zertifizierung dafür gekriegt. Das kam also auch wieder aus dem Industrieverband, die gesagt haben, Mensch, hier, wir planen, also bei Musterhaus Küchen oder der Gruppe heißt das grünes Dreieck, weil wir sind ja bekannt durch das rote Dreieck und dann gibt es das goldene Dreieck und dann hat man das halt also auf das grüne Dreieck fortgeführt. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hier, wir möchten das gerne bei uns im Verband einführen und wir haben da an dich gedacht. Das heißt also, dieses Thema habe ich ja gelebt, lange bevor ich über diese Zertifizierung nachgedacht habe. Das kam dann auch wieder durch Wirkung von außen. Und dann haben wir uns dort angemeldet. Das ist ja über den Klimaverbund Mittelstand auch. Da gibt es eine Home-Story. Du hast die ja schon gesehen, die ist auch online gestellt mittlerweile. Und das Witzige war, also da gab es dann auch ein Interview, es gab ein Audit hier, es gab entsprechende Fragebögen, die man vorher ausfüllen musste. Und ja, das habe ich auf mich zukommen lassen, habe das alles ausgefüllt, gab das Audit. Also ich habe in keinster Weise jemanden eingestellt oder irgendwas gemacht, sondern ich habe einfach den Betrieb, so wie er ist, präsentiert, die Formulare ausgefüllt, das Audit stattgefunden und der Dr. Dissel, der das hier abgenommen hat, der saß dann mit uns am Mittagstisch, weil er ja auch dann sich austauschen konnte und Fragen stellen konnte an die Mitarbeiter. Und ich fand das dann ganz bezeichnend, dass dann eine Mitarbeiterin ihn angeguckt hat und hat gesagt, Herr Dr. Diesel, was können wir denn besser machen? Und er hat sie angeguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt, die Schulter gezogen und hat gesagt, die Hürde, um dass wir das Zertifikat kriegen, haben wir um Längen übersprungen. Also einfach, und ich glaube, dass für alle die, die den gesunden Menschenverstand haben, das einfach selbstverständlich ist, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben gehe. Ja? Also wenn wir im Harz wandern gehen, dann kommen wir in der Regel mit mehr Müll im Rucksack wieder zurück vom Berg. Und wenn das jeder machen würde und würde halt, ich sag mal, seine vollen Lebensmittelverpackungen kriegt er ja hochgetragen, kriegt auch die leeren runter und das auch im Betrieb zu leben. Also wenn man morgens auf dem Parkplatz steht und da liegt ein Tempotaschentuch, dann bückt man sich und hebt das auf und das muss man vorleben. Ja, also diese Zertifizierung hat uns natürlich sichtbarer gemacht nach außen.
Zahlt
Darum
also
sind
auch auf eure
ja.
Arbeitgebersichtbarkeit
Richtig.
direkt ein.
Also direkt, also ich sprach vorhin zum Beispiel von dieser Laufveranstaltung Südniedersachsen Cup. Da haben wir also jetzt auch das tatsächlich in unsere diesjährige Anzeige, haben wir diese Home Story beworben mit einem QR-Code auf den Artikel. Das gleiche haben wir gemacht im Haus- und Grundverband. Und ich würde es jetzt mal so sagen, ich sitze hier heute mit dir und wir führen dieses Interview entstanden. Ein Stück weit aus dieser Zertifizierung der Nachhaltigkeit heraus, weil du hast ja gesucht nach jemandem für diesen Podcast und dann bist du ja über Fragen über uns gestolpert, mehr oder weniger.
Ich wollte definitiv einen Unternehmer, der eher im kleinen und mittelständischen Segment angesiedelt ist, die Dinge proaktiv angeht und nicht wartet, bis irgendwelche Vorschriften das vielleicht überstülpen und man dann entsprechend als Unternehmer gezwungen ist, bestimmte Auflagen zu erfüllen. Nein, ich habe jemanden gesucht, der einfach eine Chance erkennt an diesen Themen Nachhaltigkeit und ja, vielleicht dann auch als so ein Vorzeigeunternehmer auch agieren kann und vielleicht auch einfach anderen aufzeigt, es sind teilweise kleine, teilweise auch selbstverständliche Schritte, die man einfach nur gehen muss. Und das ist so, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft von dir, dass du sagst, es fühlt sich für uns alles selbstverständlich an und das war keine Riesen-Challenge, sondern man kann das gut gestalten.
Ja, tatsächlich. Also das war, wir haben nichts gemacht zu diesem Termin, zu diesem Audit. Wir haben den einfach kommen lassen und der hat dann uns das gespiegelt, halt auch auf die Frage der Mitarbeiter hin. Und das spielt ja alles eine Rolle. Also da geht es ja nicht bei dieser Nachhaltigkeit, das musste ich dann auch erst lernen. Also da geht es nicht darum, dass wir hier Ökostrom machen, sondern da geht es darum, wie ist der Umgang mit dem Personal? Wie wird der Müll getrennt? Was habt ihr energetisch an diesem Gebäude gemacht? Und das ist auch in dieser Home Story, haben wir das ganz gut verpackt gekriegt. Ich musste dann sogar diese Home Story, als ich dann den Text zum Lesen kriegte, ich musste ich den korrigieren, weil ich habe dann dort ein Titel haben die mir da angedichtet. Ich hätte also ein Studium abgeschlossen und so. Das stimmt ja alles gar nicht. Also die haben dann da was reinproduziert, was gar nicht da war, weil gerade dieser Mittelstandsverbund mehrere dieser Gespräche gemacht haben und das für die gerade halt dieses Jahr das Thema war. Und ich war da halt außergewöhnlich, weil ich habe Tischler gelernt. Und deswegen, ich habe das dann auch gesagt, dass der gesunde Menschenverstand, ja, das ist halt das Wichtige. Und mit dem gesunden Menschenverstand kannst du jeden Grad der Bildung ausgleichen, jeden. Aber mit keinem Grad der Bildung den gesunden Menschenverstand herstellen. Das ist einfach so. Und das merke ich auch immer wieder. Wir haben hier in Niedersachsen gerade ja in jede Kommune so einen Nachhaltigkeitsmanager oder so bekommen, also verpflichtend über die Politik. Ja, also wenn man mit denen in Austausch tritt, dann sind wir, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen, seit vielen Jahren, sicherlich auch eine andere Generation aufgewachsen, oft viel, viel weiter als die, die ein abgeschlossenes Studium haben tatsächlich. Weil das Leben ist ja der Lehrer, ne, und nicht das Studium. Und das geht ja im Privaten los. Also da kann man in der Nachbarschaft gucken, sag mal, was so Mülltrennung angeht. Das geht beim Einkaufsverhalten los. Also es betrifft eigentlich jeden. Es betrifft nicht nur Unternehmer, sondern es betrifft jeden. Und wenn ich dann durch so eine Wohnsiedlung gehe und ich sehe bei dem einen, ich sage jetzt mal, 5 gelbe Säcke bei 4 Personen und bei dem anderen sehe ich nur 2 gelbe Säcke und das halt alle 14 Tage, dann sehe ich ja, hier ist das Verbraucherverhalten komplett ein anderes. Also kann man, es ist offensichtlich, also das kann man sehen. Ne?
Ja, also wenn wir auf den CO2-Fußabdruck vielleicht mal zu sprechen kommen, sind 2 wesentliche Faktoren der private Verkehr, also Stichwort Mobilität, und das andere große ursächliche Thema ist der private Konsum. Und deshalb finde ich schön, dass du es nochmal angesprochen hast, weil so kann jeder Einzelne oder jede Einzelne von uns den Beitrag leisten und da auch sein eigenes Konsumverhalten auch ja vielleicht überprüfen und schauen, was kann man vielleicht verändern. Es sind nicht die großen Konzerne, sicherlich die auch, die vielleicht auch in besonderer Position, in besonderer Verantwortung, aber nicht nur. Wir können jeder uns entsprechend hier einbringen und Verantwortung mit übernehmen.
Ja, es ist ja unser Leben, es ist ja unsere Welt. Also jeder hat da ein Stück Eigenverantwortung. Also das ist tatsächlich so. Aber es geht halt über Vorleben, ne? Das ist klar.
Ne? Das ist ein gutes Stichwort, Thomas, über Vorleben. Dass wir vielleicht nochmal auf die neue Rolle der Führung vielleicht zu sprechen kommen, dass du vielleicht da auch nochmal sagst, was macht dich denn zu einem, ja, kann ich so sagen, zu einem beliebten Chef, der keine Probleme hat,
um Gottes
Mitarbeiter zu rekrutieren. Vielleicht sollte ich auch noch eine Abfrage bei deinen Mitarbeitern machen.
Ja, genau.
Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Du hast ja vorhin wirklich erwähnt, und das wissen wir schwarz auf weiß, du hast keine Probleme, offene Stellen zu besetzen. Du hast keine Probleme, Azubis zu gewinnen. Was hat hier Führung für eine maßgebliche Rolle und wie hat sich auch Führung verändert? Lass uns das doch vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal thematisieren.
Ja, also zum Thema, was die, ich sag mal jetzt, die schon lange im Berufsleben stehen, zu gewinnen, die halt von anderen Arbeitgebern kommen, das habe ich ja beschrieben, wie das passiert ist, also über solche Geschichten. Durchaus haben wir natürlich auch unsere, es gibt immer mal Themen, die man da aufmacht. Und das habe ich aus der Betriebswirtschaftsschule damals mitgenommen. War so ganz witzig, wenn man das dann irgendwann mit Leben erfüllt und diese Bücher nochmal in die Hand kriegt. Und da hatte ich einen Dozenten auch, der immer damals gesagt hat, Zufriedenheit wird sich nie einstellen, aber es ist ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass sich keine Unzufriedenheit einstellt. Also das ist so dicht beieinander, aber es ist nie genug. Ja. Und natürlich gibt es dann da auch manchmal Entscheidungen, die du da treffen musst, die dann auch unbequem sind. Da ist, also manchmal bin ich zu harmoniesüchtig tatsächlich, muss ich auch sagen. Aber also durch das Umfeld und wie man lebt und wie die Industrie einen wahrnimmt, sind halt die Mitarbeiter hauptsächlich hierher gekommen. Das ist das eine. Bei den Auszubildenden gestaltet sich das tatsächlich doch schwieriger, muss ich also ganz ehrlich nochmal sagen, denn da haben wir ja dieses, was ich schon gesagt habe, dass die gerne in eine große Firma gehen. Also, und das habe ich auch in dieser Schulklasse da halt erlebt, ne? Wenn gerade die, wo du sagst, die waren jetzt wach, die haben, waren aufmerksam, gerade die habe ich halt nicht gekriegt, ne? Und dann musst du als kleines Unternehmen, und das wird auch immer schwieriger, also die großen Unternehmen hier in der Region, ja, ob das die Energieversorger sind, ob das die Banken sind, die brauchen ja ein Vielfaches an Auszubildenden. Ich brauche immer nur einen. Entweder brauche ich einen im gewerblichen Bereich oder ich brauche einen hier im Büro. So, und wenn jetzt, ich sag mal, so eine Bank oder so ein Energieversorger, der braucht 10. Und jetzt ist es so, du musst dann mittlerweile so Kanäle wie TikTok bespielen und solche Geschichten, um diese junge Generation zu erreichen und abzuholen. Also eine Annonce in der Tageszeitung geht halt gar nicht. Und man muss die Hürde dann also sehr, 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 sehr tief legen. Wir haben also auch mal, als wir Monteure gesucht haben, haben wir mal ein Plakat gemacht mit 2 Mitarbeitern, Transporter dahinter und dann so ein Schattenbild. Also das war eine Person, Schatten, ne? Das könntest du sein und darunter ein QR-Code. Das heißt also, du brauchst ja nur dein Smartphone vor dieser Plakatwand draufhalten und dann ging direkt, poppt das Fenster auf, hast du Interesse, ja, nein. Also die Hürde ganz, ganz tief gelegt, eine Bewerbung. Also selbst das Medium hat nicht gezogen. Und was ich aber sagen will, ist, wir müssen den gleichen Aufwand betreiben, um einen Lehrling zu kriegen, wie die Großen. Nur da gerade jetzt, wenn ich hier an die ortsansässige Sparkasse denke, die haben eine Mitarbeiterin, die ist für nichts anderes verantwortlich wie für die Auszubildenden und für die Rekrutierung. Ja, weil die aber halt auch in jedem Jahrgang 10 brauchen.
Mhm. Ja. Naja, okay. Und da könnten doch auch Lösungen. Halt nee, das verstehe ich. Da habt ihr ja begrenzte Kapazitäten und Ressourcen. Da könnte doch aber auch ein Lösungsweg sein, dass man gemeinsame Bewerbermessen oder gemeinsame Azubi-Messen organisiert oder sich dort dann als kleineres Unternehmen vielleicht auch mit präsentiert und da vielleicht dann auch die große Bühne mitnutzt.
Ja, die gibt es hier tatsächlich. Also es gibt hier in dieser Region Osterode, Göttingen, gibt es tatsächlich 2 von diesen. Da gibt es einmal die B2 und dann die Göbit. Also die gibt es tatsächlich. Und jetzt kommen wir aber wieder dazu. Du suchst einen Auszubildenden und mietest dich auf dieser Messe ein, weil du einen einzigen haben willst. Und stehst dann neben, ich sag mal, den Firmen wie Hatz Energie oder Sparkasse oder Firma Pillar oder... Das ist schon, weil du musst ja das gleiche Besteck auffahren wie die, um einen zu kriegen. Weil du brauchst ja nicht 2, die kriegst du ja gar nicht hier implementiert und der Bedarf ist auch nicht da. Also das ist bei uns, wir müssen die wirklich auf einer persönlichen Ebene abholen. Und ich ein Beispiel mal, wie ich an einen ganz jungen, ausgelernten Tischlergesellen mal gekommen bin. Sehr bezeichnend, auch zufällig noch in meinem Heimatort. Also ich habe gehört, dieser junge Tischlergeselle möchte sich verändern. Dann habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen, bin ins Dorf gefahren und habe dort geklingelt an seinem Elternhaus, wo der junge Mann wohnt.
Ah, okay. Ja, also
habe dann eine Metapher benutzt und habe gesagt, vor über 30 Jahren habe ich mich schon mal aufs Fahrrad gesetzt. In dem gleichen Ort und bin zu der ortsansässigen Tischlerei gefahren und habe geklingelt und habe gesagt,
Da hast du dich beworben.
Genau. Und jetzt kann man mal sehen,
Wie sich der Arbeitsmarkt verschoben
hat. Wie sich das verändert. Also das ist wirklich so. Ich bin in den 80er Jahren auf mein Fahrrad gestiegen, ne, mit klopfendem Herzen, bin da hingefahren, weil ich kannte die Menschen nicht, habe da geklingelt und damals war die Anfrage um einen Praktikumsplatz. Daraus resultierte dann am Ende diese Ausbildungsstelle. Und dann setzt du dich 30 Jahre später wieder aufs Fahrrad, fährst wieder durch diesen Ort und klingelst bei Leuten zu Hause und sagst, hier Mensch, der gute Mann war nicht da und habe das tatsächlich gesagt. Aber das hat sich verändert. Und ja, ich bin froh, dass man mir das zugetragen hat. Und ja, dann musst du auch mal solche Wege gehen, um an Mitarbeiter zu kommen. Und auch andere Mitarbeiter habe ich also proaktiv angesprochen, tatsächlich. Gerade
also der Chef wird zum Co-Recruiter oder zum Hauptrecruiter ja sogar.
Also gerade bei den Monteuren war das tatsächlich so, dass da ich mehrfach aktiv geworden bin über Kollegen oder dass ich da auf die zugegangen bin. Aber im Bereich hier Planung, Küchenplanung, Küchenverkauf, da ist es tatsächlich so, dass ich da deutlich mehr Bewerber jetzt hatte, als ich überhaupt hier unterbringen konnte. Und momentan ist die Situation ja die, dass wir ja der Bausektor, ne, in Deutschland ist ja so ein bisschen zusammengebrochen und das geht an uns natürlich auch nicht vorbei. Deswegen sind wir jetzt auch von 15 zurzeit wieder auf 12 Mitarbeiter runter. Und ich habe aber niemanden kündigen müssen, sondern wie gesagt, das ist einmal durch Ausscheiden oder ich habe dann halt Genau, Ruhestandsregelung. Und ich habe auch dann versuche jetzt, wenn wir nicht voll ausgelastet sind, für unsere Montagecrew artverwandte Themen zu bespielen. Das heißt also, wir machen dann halt neben Küchenmontage auch mal Innenausbau oder auch mit anderen Firmen, die halt zu wenig Personal haben, dass wir dann uns da gegenseitig, genau, ja, ne, also dass wir dann für die als Dienstleister oder dass ein Mitarbeiter halt für eine Woche dann beim Trockenbauer ist, weil ich gesagt habe, ich habe eine Verpflichtung für euch, für meine Mitarbeiter und ich kann ja jetzt nicht nur, weil gerade die Auftragslage nicht da ist, jetzt wieder die Leute freistellen, denn es kommt ja auch wieder anders und dann brauche ich diese Mitarbeiter und deswegen gehen wir momentan also auch solche Wege, dass wir halt auch Dinge machen, die jetzt nicht unser Kerngeschäft sind, die wir aber halt durchaus können, ne?
Ja, okay. Wenn wir nochmal den Blick vielleicht auch so in die Zukunft schweifen lassen, was würdest du denn sagen, wie wird sich denn noch der Arbeitsmarkt, der Arbeitskontext verändern? Vielleicht auch kurzfristig, vielleicht auch perspektivisch für mittelständische Arbeitgeber. Was siehst du hier für Themen auf euch zukommen?
Also wir sollten uns oder es sollte uns wichtig sein, diese Mitarbeiter, die ja kommen, an die Hand zu nehmen und denen das nötige Wissen zu vermitteln. Also du kannst das nicht mehr voraussetzen, dass sie das mitbringen oder auch das Engagement mitbringen. Es ist so, dass ja meine Berufsreise sich auch gerade weiterentwickelt. Ja, tatsächlich. Also momentan steht die Betriebsnachfolge an hier in diesem Unternehmen tatsächlich. Weil, ja, ich zehre, also es gibt ja zwei Dinge, die uns Menschen in Bewegung bringen. Das ist einmal der Druck von hinten, also wenn der Säbelzahntiger hinter uns steht, dann fangen wir an zu laufen, weil wir es müssen. Oder, ja, für die jungen Menschen, ne, ich sag mal, so ein Flirt nach vorne raus, also irgendwas, was vor uns steht, was uns motiviert oder ein Ziel, was uns motiviert. Und das begleitet mich halt mein ganzes Berufsleben. Ich brauchte immer neue Herausforderungen. Und habe halt hier diesen Betrieb so aufgebaut, wie er jetzt ist. Ich bin aber, und das auch da muss man ja sich dann selbst reflektieren, ich bin jetzt nicht derjenige, der diese Struktur bedienen kann. Also das war auch in den Unternehmen, wo ich vorher war. Ich habe Strukturarbeit gemacht, aber ich kann da nicht der Sachbearbeiter dieser Struktur sein, weil ich brauche was Neues, was mich zieht. Und da haben sich jetzt viele Dinge ergeben. Ich bin mittlerweile tatsächlich innerhalb unserer Verbundgruppe Musterhaus für die Nachwuchsausbildung, also da gibt es eine Ausbildung, als Gastreferent schon mal aufgetreten oder auch in diesen Arbeitsgruppen hat man da von sich reden gemacht, wo man dann, so ist das ja auch dann dazu gekommen, dass die Gruppe gesagt hat, Mensch, wir wollen das mit Küchenstudio Hattorf, mit dir machen, diese als erstes Musterhaus, diese Nachhaltigkeitszertifizierung. Dann bin ich in den Beirat der Jungen Wilden Akademie letztes Jahr berufen worden, wo ich gesagt habe, da möchte ich auch gerne noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken. Ich habe eigentlich am Anfang Mitarbeiter dorthin geschickt, ne? Und so ist man in den Austausch gekommen. Und ich werde tatsächlich jetzt dieses Unternehmen in verantwortungsvolle Hände weitergeben, damit das hier also weitergeht. Und ich werde mich dann aufmachen und werde, also mir schwebt einmal sowas vor, wie diese Ausbildung auch weiter zu begleiten, wenn das bei Musterhausküchen, also für junge Leute, da mein Wissen weiterzugeben, mein Wissen zu transferieren. Das Gleiche gilt auch in anderen Bereichen. Ich habe viel schon gemacht mit Kollegen, also in diesem Austausch, in diesen Gruppen oder auch mal über ein Telefon, wo man sich hilft. Und ich möchte das tatsächlich zu meinem Geschäftsmodell machen. Und es gibt das in der Landwirtschaft, da nennen die sich Betriebshelfer. Es kann ja durchaus sein, dass irgendwo im Mittelstand jemand einen Unfall hat, einen Schlaganfall hat, einen Herzinfarkt hat. Und der hat halt da, ich sag mal, so eine Mannschaft, so eine kleine, die jetzt ja irgendwie ja geführt werden muss. Und auch das ist ganz wichtig. Wir müssen ja so einen Notfallplan für unseren eigenen Betrieb haben, wenn wir mal ausfallen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Und deswegen diese Strukturen zu schaffen, also dass diese Betriebsstruktur nicht abhängig ist von Personen, sondern dass es gewisse Abläufe gibt, die für alle gleich sind. Und wenn man dann mal, also ich kenne das auch von Kollegen, die sagen, ich kann nicht 3 Wochen in Urlaub fahren, weil dann bricht der Betrieb zusammen. Da muss man halt diese Struktur schaffen, weil auch wir Unternehmer brauchen mal unseren Freiraum. und müssen auch mal die Möglichkeit haben, aus dem Tagesgeschäft uns rauszunehmen. Und das ist auch ganz wichtig, denn so richtig vorwärts ging das, als ich nicht mehr selbst Küchen geplant und montiert habe, also auch das habe ich gemacht, sondern wenn man gerade mal so eine Woche aus dem Betrieb rausgeht zu so einem Arbeitstreffen, dann erreicht man viel mehr für diese Firma, weil man da sich hinsetzt, Gedanken macht, was können wir machen, was können wir verbessern, als wenn ich hier im Tagesgeschäft das Telefon bediene.
Ja, also nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen.
Am Unternehmen, genau. Arbeiten. Und da ist es halt so, auch aus der Branche, das ist einmal von dem Softwarehaus, es gibt so eine Branchensoftware, gibt es mehrere, die gesagt haben, Mensch, wir würden Sie gerne mal mitnehmen zu Ihren Handelspartnern, dass Sie denen mal zeigen, wie Sie mit dieser Software arbeiten, welche Vorteile oder wie man das nutzen kann. Einmal das oder, also das ist jetzt so meine Zukunftsreise. Also ich werde tatsächlich das Unternehmen jetzt im Laufe dieses Jahres, also wir sind mittendrin in der Übergabephase, ja, werde ich dieses Baby in verantwortungsvolle Hände und auch das ist so, habe ich auch rekrutiert. Der zweite Versuch hat dann geklappt, also der erste war, also auch das ist ja normal, du hast jemanden, der sagt, ich will das, dann gehst du auf diese Reise gemeinsam und je dichter das kommt und je ernsthafter das wird, auf einmal der Gegenüber sagt, das ist mir jetzt doch eine Nummer zu viel, das will ich glaube ich doch nicht. Und also dann auch wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ne, jetzt scheitert zwar nicht die Übergabe, aber halt, es geht nicht so, jetzt musst du gucken, wie geht es. Und dann wieder nach Menschen Ausschau halten, die dann auch sich dieser Verantwortung bewusst sind und das auch wollen. Also auch da jemanden jetzt zu rekrutieren,
also auch eine verantwortungsvolle Suche.
Genau,
entsprechend.
Ne? Und das Ziel, das Ziel war, und das ist halt ganz wichtig, dass das Ziel war jetzt nicht, dass ich den Laden verkaufe, sondern das Ziel war ganz klar, dass dieser Standort erhalten bleibt, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben und dann jemanden zu suchen, der das auch möchte. Und den habe ich halt gefunden. Mhm. Ne? Ja, okay. Aber halt auch ganz, ganz, ganz gezielt angesprochen.
Ja, spannend, deine Reise so zu gemeinsam zu reflektieren. Du hast vorhin damit gestartet. Wir sind ins Gespräch eingestiegen, die Mitarbeiter mitnehmen, Verantwortung übernehmen, gemeinsam über die Themen sprechen. Das war dir von Anfang an wichtig und das hast du gelebt. Du hast da eine Unternehmerrolle, eine verantwortungsvolle Unternehmerrolle vorgelebt und hast das jetzt auch bis zum Schluss, bis zur Unternehmensübergabe, Betriebsübergabe auch so beibehalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Thomas, kommen wir damit dann auch zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Es war faszinierend zu erfahren, wie du und dein Team im Küchenstudio Hattorf ja nicht nur innovative und energieeffiziente Lösungen für eure Kunden schaffst, sondern wie auch wirklich durch einen ganzheitlichen Ansatz zur Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung einen echten Unterschied in eurer Branche macht. Du hast uns einen super Einblick gegeben, wie mittelständische Unternehmen ja durch ja erste Schritte auch wirklich ESG und Nachhaltigkeit ja leben können und das auch nutzen können, diese neuen Wege zur Mitarbeitergewinnung und dann auch zur Bindung und dabei einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Ja, und ich hoffe in die Richtung unserer Zuhörenden, dass das vielleicht auch nochmal neue Perspektiven eröffnet hat und auch gezeigt hat, es sind gar nicht so große Hürden, die man hier überspringen muss, sondern es sind einfach die ersten Schritte, die getan werden müssen. Ja, von daher sage ich Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Impulse, für die Insights, die du uns als ja, Mittelständler hier aufgezeigt hast. Und dann wünsche ich dir vor allem ganz viel Erfolg für diese spannende neue Lebensphase und Arbeitsphase, die dir bevorsteht.
Ja, vielen, vielen Dank, weil man soll das machen, wo man halt Spaß dran hat. Und ich habe halt gemerkt, mein Warum ist es, andere Menschen in Führung zu bringen oder andere Menschen in Verantwortung zu bringen. Also sowohl in den Tätigkeitsfeldern, in denen ich vorher war, als auch jetzt hier im Küchenstudio. Und da musste ich mir gegenüber jetzt so ehrlich sein. Ich hätte es mir auch bequem machen können hier, selbstverständlich. Aber ich muss ja morgens aufstehen und muss sagen, das ist das, was mich bewegt und das ist das, was mich zieht. Und das ist halt besser und das ist eine bessere Motivation als der Säbelzahntiger hinten im Rücken.
Ja, okay, super. Raus aus der Komfortzone, rein in den Flow sozusagen. Genau. Thomas, dabei ganz viel Spaß, ganz viel neue Inspiration. Und ja, dann würde ich sagen, alles Gute, viel Erfolg. Und ja, auch an unsere Zuhörenden, machen Sie es gut und bis bald.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.